Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
So, wir haben heute wieder einiges zu besprechen. Lass uns mit der Politik anfangen. Da gibt es mehrere Entwicklungen, die Aufmerksamkeit verdienen.
Genau. Ich würde vorschlagen, dass ich die innenpolitischen Sicherheitsthemen übernehme, während du dich um die internationale Lage kümmerst. Was sagst du?
Das passt gut. Dann fangen wir gleich mit dem an, was der Bund Deutscher Kriminalbeamter zum Linksextremismus gesagt hat. Der BDK-Vorsitzende Dirk Peglow hat sich nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz ziemlich deutlich geäußert.
Was war denn der Kern seiner Aussage?
Er sagt, die linksextremistische Szene werde seit Jahren gewaltbereiter. Das sei ein Problem, das man gezielter angehen müsse. Bundesinnenminister Dobrindt nehme die Szene zu Recht stärker in den Blick.
Und was fordert der BDK konkret?
Strategisches Handeln. Peglow kritisiert, dass die Politik seit Jahren Prioritäten für die Landespolizei setze. Mal gegen Islamisten, mal gegen Rechtsextremismus, mal gegen Linksextremismus. Aber das Personal bleibe das gleiche. Die Kollegen würden nur von A nach B geschickt, immer in irgendwelche besonderen Ermittlungskomplexe.
Das klingt nach strukturellen Problemen. Was ist mit der Koordination zwischen den Ländern?
Genau da liegt ein weiteres Problem. Peglow kritisiert, es fehle an einem zentralen Austausch zwischen den Ländern über verdächtige Personen. Man arbeite oft noch mit Fernschreiben, um bei den Landeskriminalämtern um Erkenntnisse zu bitten. Das sei eigentlich 90er.
Und bei dem konkreten Fall mit der Vulkangruppe, wie steht es da um die Ermittlungen?
Da wird es interessant. Anfang Januar waren bei einem Brandanschlag in Berlin mehrere Starkstromkabel beschädigt worden. Dadurch fiel die Stromversorgung von 45.000 Haushalten tagelang aus. Eine der linksextremistischen Vulkangruppen hatte die Tat für sich reklamiert.
Dobrindt hat ja 1 Million Euro Belohnung ausgesetzt. Was hält der BDK davon?
Peglow bezeichnet das als außergewöhnlich hoch, sieht solche Anreize aber auch als Zeichen von Einfallslosigkeit. Er sei skeptisch, dass die Belohnung zum Erfolg führe, weil unter Linksextremisten viel Loyalität herrsche und die Szene fragmentiert sei. Auch sei es schwierig, verdeckte Ermittler einzuschleusen.
Das erklärt wohl auch, warum man bei den Ermittlungen gegen die Vulkangruppe seit 2011 nicht wirklich weitergekommen sei, wie Peglow sagte.
Genau. Jetzt zu den internationalen Entwicklungen. Da haben wir eine tragische Situation vor Griechenland. Bei einem Schiffsunglück vor der Ägäisinsel Chios sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.
Was ist da passiert?
Nach Angaben der griechischen Küstenwache soll ein Schnellboot mit Migranten an Bord ein Patrouillenboot gerammt haben und daraufhin gekentert sein. 24 Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter 11 Kinder.
Das klingt nach einer Kollision. Gibt es da medizinische Hinweise?
Ja, die Verletzungen der 24 geretteten Migranten stützen die Version einer Kollision. Der Direktor des Krankenhauses von Chios spricht von Leber- und Nierenrissen sowie schweren Schädelverletzungen. 2 schwangere Frauen mussten operiert werden. Ihre ungeborenen Babys waren jedoch bereits tot.
Wie ist es zu der Kollision gekommen?
Nach Darstellung der Küstenwache befanden sich Dutzende Migranten auf einem Boot mit starkem Motor, das aus der Türkei kommend in Richtung Chios unterwegs war. Der Steuermann sei den Licht- und Lautsprechersignalen der Küstenwache, sofort zu stoppen, nicht nachgekommen.
Das zeigt wieder die Gefährlichkeit dieser Fluchtroute, oder?
Absolut. Schleuserbanden bringen regelmäßig Migranten aus der Türkei auf die griechischen Inseln der östlichen Ägäis. Nach UNHCR-Angaben erreichten im vergangenen Jahr rund 42.000 Migranten über den Seeweg diese Inseln. Im östlichen Mittelmeer registrierte das UNHCR 107 Todesopfer, aber die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.
Dann haben wir da noch diese Geschichte um Melinda French Gates und die Epstein-Akten. Das ist ja sowohl politisch als auch wirtschaftlich relevant.
Stimmt, die Enthüllungen holen sie erneut ein. Sie sprach in einem NPR-Interview von sehr schmerzhaften Zeiten in ihrer Ehe und zeigte sich erleichtert, heute Abstand zu haben. Ich bin sehr froh, weg von all dem Dreck zu sein, sagte sie.
Was steht denn in diesen neuen Akten?
Das US-Justizministerium hat Dokumente veröffentlicht, darunter einen E-Mail-Entwurf aus 2013, der in Epsteins Konto gespeichert war und sich offenbar an Bill Gates richtet. Darin werden Spannungen zwischen Gates und seiner damaligen Ehefrau thematisiert, sowie gescheiterte Geschäftsbeziehungen.
Und es gibt wohl auch persönliche Vorwürfe?
Ja, unbelegte allerdings.
Der Entwurf enthält den Hinweis, Gates habe Epstein gebeten, E-Mails zu löschen, die sich auf eine mögliche Geschlechtskrankheit sowie intime Details bezogen hätten. Belege dafür gibt es nicht. Ein Sprecher von Gates wies die Vorwürfe als absurd und vollständig falsch zurück.
Wie reagiert Melinda French Gates darauf?
Sie hat für sich einen Schlussstrich gezogen und sagt, sie befinde sich heute an einem unerwartet schönen Punkt in ihrem Leben. Offene Fragen zu den damaligen Kontakten betreffen andere. Diese Fragen seien für ihren Ex-Ehemann bestimmt.
Das bringt uns auch schon zum Sport. Da haben wir eine interessante Geschichte aus der Formel 1. Cadillac bereitet sich auf den Einstieg vor.
Genau, und sie machen ordentlich Tamtam dabei. Für Cadillac ist der Super Bowl gerade gut genug. Vor mehr als 100 Millionen US-Zuschauern wird das neue Formel-1-Team einen millionenschweren Werbespot zeigen, in dem die Lackierung des künftigen Rennwagens vorgestellt wird.
Aber das ist noch nicht alles, oder?
Nein, auf dem Times Square in New York wird eine sogenannte Cadillac Countdown-Box aufgestellt. Eine chromverkleidete Konstruktion mit einer Nachbildung des neuen Autos. Und Hollywood-Star Keanu Reeves dreht eine Doku-Serie über den Neuling.
Das klingt nach einem ziemlichen Marketingaufwand. Wer steckt denn hinter dem Projekt?
Dan Torres ist der Geschäftsführer des Cadillac-Rennstalls. Er kümmert sich um die Motorsportsparte der TWG Global Holding, die von milliardenschweren Investoren gegründet wurde. Mark Walter, Mitbesitzer der Los Angeles Dodgers und Lakers, sowie Thomas Toll, der Batman-Blockbuster produziert hat.
War da nicht ursprünglich Michael Andretti involviert?
Das ist eine interessante Geschichte. Michael Andretti, Sohn des Weltmeisters von 78 Mario Andretti, trieb das Projekt zunächst voran, aber wohl zu forsch und breitbeinig. 2023 wurde die Bewerbung zwar vom Weltverband akzeptiert, aber ein Jahr später sperrte sich der Rechteinhaber.
Und dann gab es politischen Ärger?
Genau. Andretti beschwerte sich beim US-Kongress wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kartellrecht. Das US-Justizministerium leitete eine Untersuchung gegen die Formel 1 ein. Torres schaltete sich aus Sorge vor dem Aus ein und löschte Andretti aus dem Projekt.
Wie teuer war der Einstieg?
Eine fette Ausgleichszahlung an die etablierten Teams war nötig. Der Betrag soll zwischen 200 und 600 Millionen US-Dollar liegen. Zuletzt war von 450 Millionen Dollar die Rede, umgerechnet rund 380 Millionen Euro. Torres beschrieb das Bewerbungsverfahren übrigens als ein bisschen wie eine Talentshow. Sie mussten dem Formel-1-Chef Stefano Dominicali zeigen, dass sie es ernst meinen und hatten schon 150 Millionen Dollar investiert, bevor sie überhaupt wussten, ob sie starten dürfen.
Wie reagiert die Konkurrenz?
Mercedes-Teamchef Toto Wolff äußerte sich positiv. Er fand immer, dass Einstiege limitiert sein sollten auf das Beste, was man an Marken haben könne. Ein Einstieg von Cadillac als hundertprozentiges Werksteam mit eigenem Motor sei etwas, was der Formel 1 einen Mehrwert bringe.
Wann geht es denn los und wer fährt?
Von 2028 an startet Cadillac mit eigenen Motoren. Bis dahin werden sie von Ferrari beliefert. Die Routiniers Valtteri Bottas aus Finnland und der Mexikaner Sergio Perez sollen als Fahrer die Entwicklung vorantreiben.
Und zum Abschluss noch eine kurze Meldung zum Super Bowl selbst. Da werden keine ICE-Beamten im Einsatz sein.
Richtig, das teilte die NFL-Sicherheitschefin Kathy Lenya mit. Es gebe keine geplanten ICE-Maßnahmen. Im Oktober hatte ein Berater der Heimatschutzministerin noch suggeriert, ICE-Beamte würden beim Super Bowl im Einsatz sein. Gegen die Behörde gibt es nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis derzeit landesweit Proteste.
Das waren die wichtigsten Meldungen für heute. Von strukturellen Problemen bei der Extremismusbekämpfung über tragische Ereignisse in der Ägäis bis hin zum spektakulären Formel-1-Einstieg von Cadillac.
Ja, durchaus eine breite Palette an Themen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.